Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Und mit dem Schauspieler Walter Sittler.
Kunst, auch auf der Bühne, ist natürlich auch schmerzhaft, weil man sich mit dem befasst, was man nicht sehen will. Und das versuchen wir ja auf der Bühne oder im Film, soweit es geht, sichtbar zu machen und erfahrbar zu machen.
Er ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Er hat in Mannheim und in Stuttgart Theater gespielt und er hat danach im Fernsehen Karriere gemacht. Seit 10 Jahren spielt Walter Sittler die Hauptrolle in der ZDF-Krimi-Reihe »Der Kommissar und das Meer«.
Solange es uns Spaß macht, machen wir das und solange der Sender das auch will. Wir sind ja zu zweit.
Ja.
Und dadurch, dass es erfolgreich ist, ist ein Ende vorläufig nicht abzusehen.
Aha.
Geht dann zwar in Pension, aber das ist nur äußerlich.
Gibt es andere Fernsehproduktionen, über die es sich zu reden lohnt?
Es gibt eine, die wir jetzt dann im Juli in München drehen. Da bin ich an der Seite von Adele Neuhauser, die totale zentrale Rolle ist. Ein schöner Unterhaltungsfilm könnte das werden.
Die auch eine Hauptrolle spielt, ich glaube, im Wiener Tatort.
Ja, genau. Ja. Tolle Frau, tolle Schauspielerin, verrückte Frau, freue mich sehr drauf.
Haben Sie inzwischen mit so viel Berufserfahrung ein Grundgefühl, mit dem Sie in eine Produktion reingehen?
Ich habe ein gutes Gefühl für die Rolle. Also es gibt Rollen, wo ich weiß, das kann ich. Aha. Und Rollen, wo ich denke, da müsste ich den Regisseur schon sehr gut kennen, um das zu machen, wo ich nicht sicher bin.
Kennen Sie auch das umgekehrte Gefühl, in eine Produktion reinzugehen und zu ahnen, dass irgendwas nicht stimmt?
Ja, aber jetzt schon lange nicht mehr. Das vermeide ich. Ich habe das erlebt 2 oder 3 Mal und das vergesse ich auch nicht. Und wenn das Bauchgefühl sagt nein, dann mache ich es nicht.
Was war das Schlimme damals bei diesen 2, 3 Mal?
Ich wollte gerne, dass es gut wird. Ich war an der Entstehung beteiligt, wusste mit den Entscheidungen, die Produktion gefällt hat, auch mit dem Regisseur und mit der Länge der Produktion, dass das eigentlich nicht funktionieren konnte, wollte aber nicht, dass es so ist. Das ist in der Politik übrigens dasselbe. Da gibt es auch Entscheidungen, die man nicht fällen sollte, aber aus Gründen dann doch tut. Und das mache ich nicht mehr.
Sowas wie Klima, wie Atmosphäre, kommt das auch, was die Qualität angeht, einer Produktion zugute?
Also ich kann nicht für andere reden. Für mich ist die Atmosphäre am Set ganz entscheidend. Wenn also da dauernd rumgezickt wird oder einfach beleidigt wird oder Leute keine Lust haben, das ist für mich tödlich. Das mag ich überhaupt nicht. Ja. Ich komme durch, das ist nicht das Problem. Ich gehe nicht weg. Aber da, wo ich bin, versuche ich dafür zu sorgen, dass man sich respektiert vor allen Dingen. Weil die Arbeit der anderen ist genauso wichtig wie meine. Ohne die könnte ich gar nichts.
Dann wären Sie aber für jemanden wie Fassbinder nicht der ideale Schauspieler gewesen.
Nein, es gibt auch noch andere, für die ich nicht ideal bin. Und das ist halt so.
Können Sie nachvollziehen, was, um nochmal kurz bei Fassbinder zu bleiben, Schauspieler sich in gewisser Weise diesem Fassbinder-Martyrium aussetzen, in der Hoffnung, dann künstlerisch wertvolle und tolle Arbeit abzuliefern?
Ja, das kann ich schon nachvollziehen, weil wenn jemand so inspirierend ist und radikal auch und man das mag und auch die Schmerzen mag, dann kann ich das nachvollziehen, weil Kunst auch auf der Bühne ist natürlich auch schmerzhaft, weil man sich mit dem befasst, was man nicht sehen will. Und das versuchen wir ja auf der Bühne oder im Film, soweit es geht, sichtbar zu machen und erfahrbar zu machen.
Wenn Sie es ansprechen, muss man als Schauspieler auf der Bühne mehr aushalten können als vor der Kamera?
Na, also auf der Bühne ist natürlich das Ensemble entscheidend, ob man gut miteinander umgeht, ob man sicher ist in dem Zusammenspiel mit den anderen. Weil dann, wenn man sicher ist, kann man alles machen. Aber wenn dann einer da steht, so, was spielt der da für ein Mist? Ja, das ist unangenehm.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit dem Schauspieler Walter Sittler, der seit 30 Jahren in Stuttgart lebt und einer der Protagonisten war im Widerstand gegen das Bauprojekt Stuttgart 21. Seine ersten Lebensjahre allerdings hat Sittler in Amerika verbracht.
Also ich erinnere 3 Häuser, wo wir gelebt haben. Und ich erinnere noch ein Geschäft, wo wir Süßigkeiten kauften. Ich erinnere, wie wir Popcorn im Kino verkauft haben, in kleinen also Papier, diesen braunen Papiertüten, die es in den USA gibt. Für mich waren die riesig, die waren wahrscheinlich gar nicht so groß. Ich war auch nur einmal dabei, weil das haben dann die großen Geschwister gemacht.
Wie oft kommen Sie jetzt noch in die USA?
Ich war jetzt schon länger nicht, glaube ich 2007 das letzte Mal. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr vielleicht den Ausflug dorthin mache mit der Familie, um auch Familie zu besuchen, weil ich habe ja ganz viel dort.
Haben Sie noch die amerikanische Staatsbürgerschaft?
Ich bin Doppelstaatsbürger, ja. Ich habe Migrationshintergrund.
Es gibt Leute, die entweder auch eine doppelte Staatsbürgerschaft haben oder nur die amerikanische und sich schon bei Bush Junior überlegt haben, ob sie das Ding zurückgeben wollen. Wie ist es jetzt mit Trump?
Wenn ich meine Zuneigung zu einem Land von Politikern abhängig mache, dann bin ich verloren. Das geht nicht. Das Land hat mit dem Politiker erstmal gar nicht so viel zu tun. Ich finde, Trump ist nicht gut für die USA. Ich finde, das Land wird ausgebeutet werden. Das merkt man auch mit der Gesundheitsreform, die nicht klappt. Und Amerika ist auch ein ganz tolles Land, aber eben auch ganz fürchterlich in Teilen.
Was bedeutet jetzt diese Kombination Amerika im Jahr 2017 und Donald Trump? Wie wird dessen Politik weitergehen? Was denken Sie?
Ich denke, dass die Widerstände, die jetzt schon da sind, diese vielen Gruppierungen, die da was machen und auch viele verantwortliche Leute, die werden das, was wir denken, dass die Hierarchie ganz stark ist, die ist nicht so stark. Also Trump, ich will nur ein Beispiel nennen, Trump steigt aus dem Klimaabkommen aus, genügend Staaten und Städte sagen, das ist uns völlig wurscht, was du machst, wir machen trotzdem weiter. Das ist der Teil von Amerika, der bei uns nicht wahrgenommen wird, weil man denkt, der Trump macht das und dann ist alles kaputt. Es wird einiges kaputt gehen, ist auch schon. Aber die Gegenbewegungen sind so stark, dass er, vielleicht hält er 4 Jahre durch, ich glaube es nicht, ich hoffe es nicht zumindest, aber dann wird das Pendel wieder zurückschwingen und wir werden wieder bessere Leute haben.
Auf der anderen Seite, es gibt auch sowas wie Außenpolitik, es gibt Länder wie Nordkorea oder Saudi-Arabien, mit denen Trump unterschiedlich jetzt zu tun hatte und er ist der Oberbefehlshaber des amerikanischen Militärs und er hat den berühmten roten Knopf vor sich.
Aber es sind Leute, die es machen müssen. Und ich glaube, da gibt es genügend Militärs, auch in hohen Rängen in den USA, die bei Verstand sind. Und die wissen, dass wenn Amerika ganz alleine ohne Verbündete handelt, dass das nicht funktioniert. Ich fürchte, er hat da nicht den Rückhalt, den er glaubt, dass er hat. Selbst wenn er öffentlich zelebriert wird. Wir haben erlebt im 2001, als Colin Powell diese Rede vor der UNO gehalten hat, von der er wusste, dass es falsch ist, das wird keinem amerikanischen Militär nochmal passieren. Und die Außenpolitik von Amerika ist nicht entscheidend für die Welt, sondern Europa ist jetzt wichtiger geworden. Und ich hoffe, dass die europäischen Spitzenpolitiker sich noch mehr zusammentun und nicht nur auf ihren nationalen Interessen bestehen.
SWR 1, Leute der Woche.
Stefanie Lohaus war in dieser Woche in Leute zu Gast bei Nicole Köster. Stefanie Lohaus ist eine der Herausgeberinnen des Missy-Magazins, eine Zeitschrift von Frauen für Frauen, wobei sich der Feminismus des Jahres 2017 vollkommen anders definiert als der der 70er Jahre.
Momentan gibt es eben so einen Feminismus-Trend und es ist eben angesagt, sich dazu zu bekennen. Deswegen habe ich den Eindruck, dass diese Klischees ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, aber viele haben diesen Eindruck immer noch. Also ich kenne das auch aus meinem erweiterten Bekanntenkreis, da habe ich dann mal mitbekommen, wie sich, als ich eben neu mit meinem Partner zusammen war, ein Freund ihn quasi gesagt hat, was? Deine Freundin ist Feministin, die ist doch so lustig.
Das passt doch nicht zusammen.
Wie kann das sein? So, ne? Also es gibt's natürlich immer noch.
Und wenn gerade Feminismus ein Trend ist, was macht denn Feminismus zum Trend?
Ich glaube, das sind eben verschiedene Ereignisse und Strömungen, die in den letzten Jahren passiert sind. Also erstmal, dass sich viele prominente Schauspielerinnen und Musikerinnen, wie jetzt Beyoncé oder Emma Watson zum Beispiel, zum Feminismus bekannt haben. Und ich glaube, dann ist eben dieser rechtspopulistische, weltweite oder auch fundamentalistische weltweite Clash, den wir gerade erleben, wichtig. Also der Leute eben politisiert und eben ja die Erkenntnis durchsetzt, dass Frauenrechte nicht Selbstverständliches sind. Also wir, unsere Generation und auch die Nachfolgenden, die eben diese Kämpfe gar nicht kämpfen mussten, die da reingeboren wurden und wie Frau Merkel das ja auch gesagt hat, vom feministischen Errungenschaften profitieren. Wir stellen jetzt eben fest, dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Und ich glaube, das macht dann auch ernsthaft Menschen Angst.
Und dann hat man aber auch den Eindruck, Feminismus ist dahingehend eine Modeerscheinung, wenn plötzlich T-Shirts verkauft werden, die $500 kosten und da steht irgendwas mit Feminismus drauf.
Genau, es gibt diese Dior-Modelinie, wo ein Zitat von der nigerianischen Autorin Chimamanda Ngozi Adichie draufsteht, "We should all be feminists." Das ist ein tolles Zitat. Ich hoffe, dass sie ordentlich abkassiert hat bei Dior dafür, dass das da draufsteht. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Auf der einen Seite ist es natürlich so ein sehr einfacher Konsum Aktivismus, den man sich anziehen kann, den man sich aber auch genauso leicht wieder ausziehen kann, um es mal metaphorisch zu sagen, und der jetzt noch nichts an den Verhältnissen ändert. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass jede politische Bewegung auch wieder in die Popkultur einfließt. Das kennen wir zum Beispiel auch aus den 70ern. Ja, wenn man sich zum Beispiel die Werbung anguckt, dann ist das auch dieses ganze Hippie-Feeling und so weiter in der Cola-Werbung und in der Mode, das ist ja
hängt alles
klar,
miteinander
das hängt
zusammen,
alles
ne?
miteinander zusammen. Man kann das auch gar nicht trennen. Und ich bin dann immer noch dann lieber Feminismus als Strömung, die ich gar nicht akzeptieren kann oder die ich anti-emanzipatorisch finde.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Die vergessene Generation, Nachkriegskinder, Kriegsenkel. Das alles sind Bücher, die Sabine Bode geschrieben hat und in denen sie sich mit den traumatischen Folgen und Spätfolgen von Krieg und Vertreibung auseinandersetzt. Nicole Köster hat Sabine Bode am Freitag in Leute gefragt, wann sie zum ersten Mal das Wort Krieg gehört hat.
Ich bin 1947 geboren und als ich noch sehr klein war, hörte ich oft Nachrichtenkrieg. Das war die Koreakrise, ja, also die Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Und das andere ist, dass ich abends manchmal nicht einschlafen konnte, weil ich ein Geräusch hörte, was ich nicht zuordnen konnte. Das war dumpf und rhythmisch und klang wirklich ziemlich gefährlich. Und ich nannte das Krieg und wusste nicht natürlich, was das war. Und erst sehr viel später habe ich dann natürlich, als ich erwachsen war oder wann, war mir klar, das waren die Bässe der Musikanlage. Offenbar hatten die Leute unter uns eine Musikanlage, die da zu mir in mein Zimmer drangen.
Wie sind Ihre Eltern mit dem Thema Krieg mit Ihnen umgegangen? Haben Sie das transparent gemacht?
Meine Eltern, ich kann das einfach sagen, die hatten im Krieg ihre beste Zeit. Das waren Kriegsgewinnler. Mein Vater hatte als relativ junger Mann die Leitung eines Rüstungsbetriebs im damals besetzten Polen. Hat da meine Mutter kennengelernt. Und das waren so die Yuppies, ja, die da im Osten plötzlich relativ jung in hohen Positionen waren oder die Gattin von Herren in hohen Positionen.
Heißt, sie waren überzeugte Nazis?
Sie waren überzeugte Nazis und das fast bis an ihr Lebensende, ja.
Und was hat das in Ihnen ausgelöst? War das ein Teil mit dessen, warum Sie sich dann auch damit befasst haben?
Naja, sicher. Mir war das peinlich. Ja. Also das war wirklich was anderes als das, was ich sonst gehört habe, was ich auch in der Schule erlebt habe. In meiner Schule wurde viel über die NS-Zeit unterrichtet. Es gibt andere Schulen, da war das nicht so. Auch die Art, wie sie geredet haben. Also ich habe eigentlich als Jugendliche den Respekt vor ihnen verloren.
Und diese Kollektivschuld, von der man ja auch oft spricht, verspüren Sie die in sich?
Die hatte ich lange und die bin ich losgeworden ungefähr 1990. Ja.
Da haben Sie aber auch angefangen, gerade auch mit vergessenen Generationen, ja, Kriegsenkel, ja. Kriegskinder, da gibt es Zusammenhänge.
Das genau sehe ich so, ja. Mhm.
Das heißt, Sie konnten, vermutlich haben Sie ja auch, wenn Sie von Trauma sprechen, vermutlich haben Sie auch ein Trauma. Wie würden Sie das nennen?
Naja, also bei mir ist es so, ich komme aus einer sehr gewalttätigen Familie. Also wir sind alle mit schrecklicher Prügel erzogen worden. Das war letztlich mein Trauma. Ja, und dann, das kriegt man auch nicht los ohne professionelle Hilfe.
Haben Sie sich die geholt?
Absolut, klar. Mhm. Hat gut funktioniert.
Und wie sind Sie dann vorgegangen, um eben auch zu recherchieren, was dieses Kriegstrauma gesellschaftlich für Ursachen hat und was es letztendlich mit uns auch heute noch macht?
Naja, meine Frage war ja, wie haben denn die deutschen Kriegskinder das verkraftet jetzt? Und jetzt nähern sie sich dem Alter, das war ja ab 95 habe ich das recherchiert. Da habe ich einfach so viele wie möglich danach gefragt.
SWR 1, Leute der Woche.
Mit einem Mann jetzt, der einer der führenden Prostatachirurgen in Deutschland ist. Professor Thorsten Schlomm. Schlomm ist Urologe, er ist leitender Arzt der Martini-Klinik in Hamburg, die sich auf Prostataoperationen spezialisiert hat. Und er ist damit Experte für eine Krebserkrankung, an der pro Jahr in Deutschland immerhin 13.000 Männer sterben.
Wir glauben eigentlich, dass jeder Mann Prostatakrebs bekommt. Nur bei den wenigsten wird er irgendwann mal diagnostiziert. Also wenn man mal Autopsien sich anschaut, also Männer, egal welches Alter, die Prostata rausnimmt bei so einer Autopsie, haben 50% der 50-Jährigen, 70% der 70-Jährigen haben Prostatakrebs. Nur bei den meisten, wie gesagt, findet man die nicht. Es gibt aber zwei Risikofaktoren und eigentlich nur zwei, die wir statistisch auch belegen können. Das eine ist Alter, darüber haben wir schon gesprochen.
Aha.
Und das zweite ist Genetik. Also wenn man in der Familie überdurchschnittlich häufig Mitglieder hat, die Krebsarten haben, wie Brustkrebs, Prostatakrebs, aber auch Bauchspeicheldrüsenkrebs, Hautkrebs, dann muss man daran denken, dass man eventuell so ein Krebsgen in der Familie hat, was einen das Risiko erhöht, auch selber Krebs zu bekommen.
Wie hoch ist der Prozentsatz derer, die, weil sie genetisch entsprechend veranlagt sind, dann Prostatakrebs kriegen?
Also wir schätzen so zwischen 10% und 20% ist es genetisch bedingt.
Das andere ist die Geschichte mit dem Alter. Wenn Sie sagen, 70% der 70-Jährigen haben so einen Krebs, macht es dann überhaupt noch Sinn, für die beispielsweise zu einer Vorsorgeuntersuchung zu gehen?
Also ich plädiere ganz, ganz, ganz vehement für eine Vorsorge, gerade bei jungen Männern. Also man soll mit 45 mal anfangen, den PSA-Wert zu messen. Man soll aber auch dann irgendwann mal aufhören. Also wenn der PSA-Wert mit 70 einen bestimmten Wert hat, sollte man eigentlich nicht mehr hingehen. Und wir sagen auch Männern über 75, wenn der Wert niedrig ist, dass man das eigentlich lassen kann, den PSA-Wert.
Niedrig heißt dann bei einem 75-Jährigen?
Der sollte deutlich unter 3 sein.
Okay. Wenn er deutlich über 3 ist?
Dann muss man ihn beobachten, aber man muss auf jeden Fall noch nichts machen.
Und wann überhaupt bei einem 75-Jährigen macht es noch Sinn zu operieren?
Also bei einem 75-Jährigen halten wir uns extrem zurück. Wir würden eine OP nur machen, wenn der sonstige Probleme hat, nicht mehr auf Toilette gehen kann, weil okay. Die Prostata auch zu groß ist. Und ansonsten beobachten wir die Tumor eigentlich ganz gerne.
Also zwei Faktoren, genetische Disposition zum einen und zum ersten und zum zweiten einfach der Faktor Alter. Was ist denn mit dem Lebenswandel? Was ist mit Diabetes, mit Übergewicht und solchen Dingen?
Das ist ein generelles Problem in unserer Gesellschaft und es gibt eigentlich keine Statistik, die das beweist, dass das auch Prostatakrebs wird, auch Rauchen, Alkohol und so weiter. Es gibt ein paar Hinweise, dass rotes Fleisch, Fett und so weiter das Risiko für Prostatakrebs erhöhen. Das sind natürlich aber auch Sachen, die einen gewissen Menschen selektionieren. Das heißt, die Frage ist immer, selektioniert das den Tumor oder ist das einfach ein Hinweis für Leute, die generell so ein bisschen Gesundheitsverweigerer sind und die haben dann schlechteres Immunsystem und so weiter und das kann natürlich auch dann auch jeglichen Krebs fördern.
Fördert ein Handy in der Hosentasche regelmäßig getragen Prostatakrebs?
Da gibt es auch keine Hinweise für. Auch bei Hodenkrebs hat man das mal diskutiert. Kommt natürlich darauf an, wie oft man das Handy auch dann aus der Hosentasche rauszieht.
Ja, wenn man es dauerhaft drin lässt?
Also es gibt keine Hinweise dafür.
Mit dem PSA-Test halbieren Sie Ihr persönliches Risiko, an Prostatakrebs zu sterben, sagt der Prostata-Experte und Prostatachirurg Professor Thorsten Schlomm. Der PSA-Test sei zusammen mit der rektalen Untersuchung die mit Abstand beste Möglichkeit der Früherkennung. Dann gibt's in der Folge weitere medizinische Instrumentarien.
Also eine Biopsie macht man immer, wenn der Verdacht auf einen Tumor besteht, also durch einen höheren PSA-Wert ja. Oder wenn man zum Beispiel einen Tumor tasten kann.
MRT?
MRT machen wir eigentlich nicht als Erstuntersuchung. Wir machen gerne MRTs, wenn man eine Biopsie macht, der PSA-Wert weiter steigt und dann als zweite oder dritte Untersuchung, um dann noch ein bisschen mehr Sicherheit zu haben.
Viele interessieren sich ja dafür, was sie selbst und persönlich für sich tun können, damit sie gar nicht erst Prostatakrebs bekommen. Was ist da an erster Stelle zu nennen? Brokkoli, grüner Tee, Granatapfel?
Also alle diese Sachen, die Sie gerade genannt haben, tatsächlich haben in Studien, kleinen Studien gezeigt, dass sie Einfluss auf die Entstehung oder auch auf die Entwicklung von Prostatakrebs haben. Es ist da wohl überall was dran. Ist es so, zum Beispiel grüner Tee, man muss ihn täglich und zwar in kleinen Portionen trinken, also alle halbe Stunde. Die Asiaten machen das. Die Asiaten haben viel weniger Prostatakrebs. Man denkt, das hat was mit der Ernährung zu tun. Und die trinken einfach den ganzen Tag diese C-Zeremonien, immer so einen Becher Tee. Und weil die Stoffe, die da drin sind, die zum Beispiel diese so freie Radikale abfangen, das nutzt nichts, wenn man das einmal am Tag macht, dann hat man 5 Minuten Schutz. Und den Rest der Zeit nicht. Wenn man das aber alle halbe Stunde macht, dann ist der Körper praktisch immer, solange man nicht schläft, vor solchen Stoffen geschützt.
Sport, Bewegung?
Hat das gleiche Prinzip. Gesunder Körper kann besser reparieren, wenn Schäden in der DNA zum Beispiel entstehen.
Regelmäßig Sex bzw. Masturbation?
Es gibt eine Studie, die zeigt, dass wenn mehr als 44 Ejakulationen pro Monat hat, ein niedrigeres Risiko hat für Prostatakrebs. Das heißt, häufige Samenergüsse, weniger Prostatakrebs.
Aha, also 1 bis 2 am Tag.
Das wäre dann statistisch so, ja. Und wie man diese Studie gemacht hat, ich weiß es nicht, ist kurios. Man müsste dann auch überlegen, wenn man dann mal einen Monat nur 3 hat, ob man den anderen Monat dann irgendwie 80 braucht. Ich denke aber, dass die Männer das auch gerne ihren Frauen erzählen, um sie zu animieren, sie vor Prostatakrebs zu schützen.
Aber da gibt es jetzt keinen wirklich wissenschaftlich nachgewiesenen Zusammenhang, dass regelmäßiger Sex den Ausbruch von Prostatakrebs
verhindert. Also die Hypothese dahinter ist, weil die Prostata bildet ja die Samenflüssigkeit oder die Samenflüssigkeit. Und wenn man die einfach immer durchspült, dann ist es geringer, dass da irgendwie Entzündungen und sowas kleben bleiben, die auch Prostatakrebs auslösen können. Ist aber auch eine Studie, die ich jetzt nicht irgendwie meinen Patienten zitieren würde.
Angenommen, Sie wären in 10 Jahren nochmal unser Gast und würden über das Thema Prostatakrebs reden. Welche Fortschritte, kurz zusammengefasst, würde es dann geben?
Ich denke, dass wir dann garantiert nur noch die Tumoren therapieren, die auch therapiert werden müssten. Also wir würden wahrscheinlich die Operationen und Bestrahlungen um den Faktor 10 reduzieren. Es würde keiner mehr an Prostatakrebs sterben, weil er früh entdeckt wird. Und wir hätten für metastasierte Erkrankungen zielgerichtete Therapien.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag. Jetzt mit José Oliver. Der ist mit 2 Sprachen und mit 2 Kulturen groß geworden. Seine Eltern kamen vor fast 60 Jahren aus Andalusien nach Deutschland. Oliver ist in Hausach im Schwarzwald zur Welt gekommen und lebt dort bis heute als ein Schriftsteller, der diesen Ort so sehr liebt, dass er dort jedes Jahr ein Literaturfestival veranstaltet.
Also es gab ja schon verschiedene Jubiläumsfeierlichkeiten zur 725-Jahr-Feier. Da habe ich was auf die Bühne gebracht und dann waren jetzt die 750-Jahr-Feiern vor ein paar Jahren. Ja. Und da gab es Beiträge. Insofern jetzt habe ich mich natürlich mit der Stadtgeschichte auseinandergesetzt.
Bäuerliche Tradition?
Bäuerliche Tradition, alte Arbeitertradition. Es wurden ja Eisenerz abgebaut, deshalb auch eine der ersten Fabriken dort, das Hammerwerk aus dem 18. Jahrhundert. Dort wurde das Eisenerz gleich weiterverarbeitet. Dann
plus Bergbaumuseum
jetzt, ja klar, als Erinnerung an diese Zeit. Da kamen schon die ersten Fremdenarbeiter, dann die Burg, die heute noch eine Ruine ist. Und dann wurde Industrie angesiedelt, dann kam die Schwarzwaldbahn irgendwann. Und irgendwann kam dann die neue Migration mit Gastarbeitern. Also es gab ja allein aus Andalusien Mitte der 60er Jahre 30 Familien, die in Hausach gelandet sind.
Die geblieben sind?
Die zum Teil geblieben sind. Die Kinder haben sich dann wieder verheiratet. Ja. Manche sind gestorben, klar, andere sind zurückgekehrt.
Das war ja historisch gesehen auch dieser große Irrtum, dass man geglaubt hat in den 60er Jahren, da kommen Gastarbeiter aus welchen Ländern auch immer, die arbeiten ein paar Jahre hier und gehen dann wieder zurück.
Ja, ich weiß nicht, ob man das geglaubt hat. Ich meine, das war schon so geplant, sonst gäbe es ja diesen Begriff gar nicht, Gastarbeiter. Es gab ja diesen tollen Satz von Max Frisch, der gesagt hatte, es wurden Arbeitskräfte gerufen und es kamen Menschen, ich habe ihn dann mal frecherweise irgendwann ergänzt, es kamen Arbeitskräfte und vergaßen, dass sie Menschen sind, dass sie hier arbeiten würden, dass sie Familie gründen würden, dass Kinder kommen und plötzlich sagt man, naja, also jetzt ist das erste Kind im Kindergarten, dann verschieben wir das einfach. Also die Rückkehr war immer da, wie ein Damoklesschwert, für uns Kinder zumindest. Hoffentlich kommen unsere Eltern nicht auf die Idee, dass sie irgendwann sagen, jetzt gehen wir nach Spanien zurück, das wäre eine Katastrophe für uns gewesen.
Das war die Horrorvorstellung
der Kinder? Das war die einzige Horrorvorstellung meiner Kinder. Okay. Hoffentlich kommt mein Vater nicht auf die Idee, dass er nach Spanien zurück will.
Und er ist nicht auf die Idee gekommen?
Nein, weil einfach wir, glaube ich, dann, der eine war im Kindergarten, der nächste war dann schon in der Schule. Dann hat er doch gesagt, es ist wichtig, dass sie die Schule abschließen. Und darüber hinaus sind einfach viele Jahre vergangen. Es ist einfach passiert.
56 Nationalitäten, haben Sie mir vorhin erzählt, leben aktuell in Hausach. Das heißt, das ist auch ein offenes, liberales, tolerantes Milieu.
Es ist eine Schulstadt. Also es gibt ja über 3000 Schüler jeden Tag. Es hat 2 Gymnasien. Ich bin ja dort auch aufs Gymnasium gegangen. Es hat sehr viele Arbeitsplätze, also sehr viele Pendler. Da bewegen sich am Tag schon um die 10.000 Menschen, glaube ich, so, die dort arbeiten, zur Schule gehen. Und da ist Bewegung da lebendig. Es ist eine alte Arbeiterstadt.
Haben Sie aktuell Flüchtlinge in der Stadt?
Wir haben auch Flüchtlinge, die auch dort in Hausach leben. Und da gibt es sehr viele
Menschen.
Funktioniert das? Das funktioniert. Das sind sehr viele Menschen, die sich um sie kümmern. Und es gab immer wieder Fremde, die dann fremd geblieben sind. Aber es gibt ja auch Einheimische, die Fremde sind im eigenen Ort. Ja. Und das funktioniert. Also solange wir, ich habe mal einer Redakteurin der Taz gesagt, solange wir keine Initiativgruppe brauchen für Toleranz und Völkerverständigung, funktioniert's.
Leute der Woche, jetzt und zum Schluss mit José Oliver, dem Mann mit den andalusisch-alemannischen Wurzeln, der in Hausach lebt und arbeitet. Ein Schriftsteller, der vor allem Lyrik schreibt, der viele Preise und Auszeichnungen gewonnen hat und der in seiner künstlerischen Freiheit durchaus ein geregeltes Leben führt.
Also es gibt ja was Geregeltes von vornherein. Das ist diese Notwendigkeit, schreiben zu müssen. Die taucht regelmäßig auf. Ja, das ist das erste Geregelte. Und dann war es einfach eine Entwicklung. Also ich habe mit 12, 13 angefangen. Ich wollte Heimatdichter werden, habe auf Alemannisch geschrieben. Ich kann mich sogar noch an diese ersten Verse erinnern. Das war dann, wenn wir von Hausach gesprochen haben, war das dann so, wo Bure ihre Mademaie, wo Spitzbube hätt und alte Graie, wo Täler mit de Kinzig schmuse, dort liegt de Städtle, unsere Huse. Also das war so.
Würden Sie es uns auch kurz übersetzen?
Also wo Bure, wo die Bauern ihre Wiesen mähen, wo es Spitzbuben hat, also so. Kleine, was sind Spitzbuben auf Hochdeutsch?
Kleine Ganoven,
genau, und alte Krähen, wo die Täler mit der Kinzig schmusen, dort liegt das Städtle unser
Kinzig Husen. Kinzig ist der Fluss?
Das ist der Fluss, ja. Kommt aus dem Keltischen, heißt der Fluss auch, ja. Dort liegt eine kleine Stadt, unser Hausach Huse, ja. Okay. Und das wollte ich einfach werden und dann, also ich habe angefangen auf Alemannisch zu schreiben, die Hochsprachen kamen später hinzu. Was den Beruf anbelangt, ich wusste, ich habe immer geschrieben, ich wollte nie Schriftsteller werden. Irgendwann während des Studiums fiel dann in die Entscheidung, diesen Schritt zu wagen. Mittlerweile sind 15 oder 16 Lyrikbände publiziert, in 18 Sprachen vieles übersetzt. Jetzt kommt ein großer Auswahlband, Selected Poems in den USA zweisprachig heraus von 87 bis 2015. Es ist ein Beruf, den man sich jeden Tag von neuem erfinden muss.
Was die Lyrik, was Gedichte angeht, gibt's Leute aus der Branche, die sagen, also ein Verlag verdient mit allem möglicherweise Geld, aber nicht mit Gedichtbänden.
Also meine Gedichtbände, auch ob die jetzt im Hans-Schieler-Verlag oder bei Suhrkamp, Matthes und Seitz ist jetzt ja einer erschienen, die sind alle in mehreren Auflagen und ab der zweiten Auflage legt ein Verlag zumindest nicht mehr drauf, ja. Aber er verdient immer mit einem Lyrikband, nämlich er verdient den Respekt der Dichter. Meinen zumindest haben die Verlage die Lyrik verdient.
Das ist vollkommen klar und außen
Sie
vor.
Sie wollten das monetär wissen?
Genau. Also man ist ja dann irgendwie in der Situation als erwachsener Mensch, entweder für das eigene Auskommen sorgen zu müssen oder eine Familie ernähren zu müssen.
Aber im Grunde führe ich ein Leben, das jetzt so viele Menschen führen müssen. Was kommen heute so viele Menschen, die im Beruf sind, die können ja gar nicht mehr planen. Habe ich nächstes Jahr noch meine Arbeitsstelle? Muss ich umziehen? So habe ich immer gelebt. Also ich konnte auf 3-4 Monate vorweg planen und war dann immer froh, wenn ich meine Miete bezahlen konnte. Wenn es mal Momente gab, wo es nicht ging, dann hatte ich die Familie, dann hatte ich Freunde, die mich unterstützten, weil sie einfach gesehen haben, dass das mein Leben ist, dieses Schreiben. Und insofern ist es nichts Neues, die ganze Gesellschaft ist im Augenblick.
Das heißt, diese klassischen Existenzängste hatten Sie nie?
Nö, habe ich nie gehabt. Die klassischen Existenzängste habe ich nie gehabt, weil ich gedacht habe, mir fällt immer was ein.
Eins gehört. SWR 1.